Straba, 8. Wie klein Bubi endlich ans Ziel kommt und Direktor wird und seinen Lüsten freien Lauf lässt. Es ist raus. Der Mann auf der Liege wird mit jedem Atemzug ruhiger. Er hat dem Analytiker alles erzählt. Aufgeplatzt ist die schamhafte Verdrängung. Herausgesprudelt und hinübergeschwappt zum Therapeuten sind die Ängste der nächtlichen Flying Dutchman-Kutschengeschichte. In solchen psychisch belastenden Extremsituationen, wie Sie sie gerade eben vehement geschildert haben, kann sich die Ratio durchaus einmal ausklinken und eine Halluzination sich einblenden, meint der Psychoanalytiker. Aber was ist mit dem Papier und der Fächerskizze drauf, die neben mir lag, nachdem ich wieder wach war? Nehmen wir einmal an, dass bei dem eiligen Zusammenschnüren Ihrer Unterlagen die Zeichnung einfach nur aus einer Tasche oder Kiste herausgefallen ist und Sie haben es nicht bemerkt. Es war noch düster und geregnet hat es auch und Sie wollten möglichst schnell Ihre Studentenbude erreichen. Sie haben das Blatt einfach nur übersehen und glaubten nach dem imaginierten Ereignis an den realen Vorgang des Herunterflatterns der Zeichnung aus der davonfahrenden Kutsche. Zwiebelgraf. 6. Auf dem Bock schnalzt der Kutscher und die Zugpferde nehmen den Rhythmus auf. Über die kleine Brücke rasselt das Gefährt und ein verwitterter Grenzstein zeigt dem Reisenden, dass er sich jetzt auf kriegsmarksgräflicher Länderei befindet. Man will gar nicht glauben, welch reger Grenzverkehr abseits der erlaubten Handelswege im Gange ist und wie viele Waren ihre Besitzer wechseln. Auch der Marxgraf, will er wildern auf fremdem Terrain, nutzt derlei Routen. So ist es Gewohnheit, dass der Leibreiter die Pferde die verschwiegene Allee entlang treibt, worauf die Schmuggler im sumpfigen Graben abtauchen, als des Gespanns Hufschläge sich nähern. Was wird sie wohl wollen, wenn sie mir eine Invitatio von einer Charge lässt überbringen? Hat sich der Marxgraf gefragt, und beschlossen, ebenso zu handeln und inkognito zu reisen. Will heißen, ohne Entourage an niederem Adel, Sekretären, Kammerherren, Kanzleischreibern, Klistiranten, Leiblakaien, Friseuren, Chef du Fourage, Quartier- und Kellermeistern, dem Hofmedikus, das militärische Gepränge nebst den Roll- und Schneistuffeln bewährten Krasner Teutzer Kassocken und das dem festlichen Anlass gemäß berittene Fußvolk, die Leibtrompeter und Schlegelwirbler.
Schlegelwirbler, regionale Bezeichnung für Trommler.
Die kurze Reise zu unternehmen. Unweit von Tumpbach und der gemeinsamen Grenze liegt das verschlafene Städtchen. Hinter Resten der einstigen Stadtmauer und entlang des kleinen Flüsschens verstecken sich die alten Häuser. Das Schloss wurde von den Kriegsmarksgrafen kaum bewohnt. Fast hätte der Ort bei des Kriegsmarksgrafen Witwe nur seiner spärlichen Zolleinnahmen wegen Beachtung gefunden und wäre weiterhin vor sich hingedämmert. Doch das Verschwinden junger Mädchen und die darüber kursierenden Gerüchte riefen sie auf den Plan. Sie kam höchstpersönlich zur Visitation, forschte, verhörte und fand die Ursache. Eigentlich hätte der jungen Kriegsmarksgräfin ein vergnügliches Leben bevorstehen sollen. Mit all den Annehmlichkeiten, Freuden und einer Prachtentfaltung, welche das höfische Reglement der Gattin eines regierenden Fürsten bietet, sollten die Tage vorüberziehen. Es kam alles anders. Der Gatte ritt ständig in kriegerischer Unternehmung für Kaiser und Reich und ließ die junge Gattin inmitten von Handwerkergeschrei und Baugelärme alleine. Manches Mal glaubte sie gar, dass er von seinen kriegerischen Unternehmungen nur lasse, um die Fortschritte beim Bau seiner Residenzia zu begutachten. Immerhin kam er während seiner Anwesenheit auch den ehelichen Pflichten nach, um den Fortbestand seines Geschlechts zu sichern. Für das Land aber gereichte die häufige Abwesenheit des Landesherrn zum Vorteil, da sich während dieser Zeit die Kriegsmarksgräfin der Regierungsgeschäfte annahm. Sie hörte beim Lever.
Lever, französisch, Zeremoniell im 17. und 18. Jahrhundert, bei dem der Fürst während der Toilette zum Vortrag empfing.
Sie hörte beim Lever nicht nur den Vortrag, sondern studierte die vorgetragenen Akten genau. Nach anfänglichen Ressentiments bewunderten Minister und Räte die klug überlegte Regierung der Kriegsmarksgräfin. Nach dem plötzlichen Dahinscheiden und der Trauer um den Gatten übernahm sie dauerhaft Sorge um Volk und Land. Wie der nachbarliche Vetter reiste sie im anvertrauten Lande umher, stellte dabei manch schludrigen Amtmann in den Senkel und visitierte auch die Grenzstadt mit dem Schloss. Die Lage gefiel ihr nicht übel und so beschloss sie, das Gemäuer zu nutzen, zeitweilig Wohnung darin zu nehmen und auf weitere Sicht das Gebäude mit einem Anbau nach der neuesten Mode zu versehen. Die Reisegesellschaft von Marxgraf und dem mittlerweile unverzichtbar gewordenen Konvertiten ist an der Torwache angekommen und fährt im leichten Trab in den Innenhof des Schlosses ein, wo ein Höfling die beiden in die Räume der Kriegsmarxgräfin Witwe begleitet. Während der Marxgraf durch die Flügeltür geleitet wird, soll der Konvertit in der Antichambre warten.
Ha, nein, das darf ja nicht wahr sein. Du hast ja ganz schöne Karriere gemacht,
tönt es von der Tür her, und der Südländer erkennt in dem gutmütigen Gesicht mit der roten Nase den Zechkumpanen aus düsterer Zeit, der seines Amtes als Türsteher noch immer walten darf und während der Reisen beim Ausstieg der verwitweten Kriegsmarksgräfin für das Aufstellen des Fußbänkchens zuständig ist. Aber subito bitte schön, dass das zarte Füßchen nicht etwa durch Unrat beschmutzt werde. Im Vorzimmer gibt es viel und hinter der Tür einiges zu bereden. Dort ist der Ton allerdings ein anderer und der Marxgraf fühlt sich jetzt so nicht so wohlig wie ansonsten, wenn er es mit einer anmutigen Vertreterin des weiblichen Geschlechts zu tun hat. Wie ihr die Trauergewandung doch gut zu Gesichte steht, hat er im ersten Augenblick gedacht, als er der Kriegsmarksgräfin die Referenz erwiesen hat. Mittlerweile ist der Blutfluss jedoch unverkennbar in höhere Regionen gewandert. Die Dame ist nicht zimperlich und sagt dem Vetter recht Unerbauliches, etwa, dass es nicht angehen möge, wenn der Nachbar herumwildere, Mägdelein überrede, Dienst zu nehmen und manch Complaisance obendrein ums jungfräuliche Mäulchen schmiere. »Und, mon cher Monsieur«, redet die junge Witwe weiter, »die beiden Grundeln«,
Grundel, süddeutsch, schwäbisch für Backfisch oder junges Mädle.
Die nach dem Deichselbruch in Bälde neue Unbill erwartet, nehmet ihr die vielleicht an euren Hof? Oder fürchtet mein verehrter Cousin, etwa ein siedend Donnerwetter am Halse zu haben?
Ein siedendes Donnerwetter am Halse haben! Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, erster Akt, zweite Szene.
Ich bitte in Zuneigung um Verzeihung, euer Liebden.
Euer Liebden, Anrede für euer Gnaden.
Es ist mir entfallen. Ihr lasset derweil doch eine neue Residenzia bauen und habt für Trächtigkeiten.
Trächtigkeiten? Schwangerschaften?
Für Trächtigkeiten gewiss keinen Sinn. So kann ich die beiden nicht mehr länger als Hofdamen behalten und werd sie mitsamt ihren Früchten unter die Obhut eines Stiftes geben. Die Fürstin hält einen kurzen Augenblick inne, auf dass der Marxgraf begreife, was den Mädchen drohe, um dann kurzerhand dem fürstlichen Cousin eine Lösung sozusagen auf die Zunge zu legen. Es sei denn, ihr hättet vielleicht zwei ergebene Jäger, welche sich glücklich schätzen würden, von ihrem Souverän derart beschenkt zu werden.
Sapperlot! Marxgrafens blaues Blut ist erhitzt. Was für ein Weib! Für alles hat's eine Lösung. Wenn ich die zur Gemahlin hätte, will's mir nicht ausdenken, was wir zusammen anstellen wollten, wenn unser beider Länder ebenso vereinigt wären. Doch die Realität kommt grausig hinein ins Gedankengeflecht. Frau Kriegsmarksgräfin Witwe klingelt den Türsteher herbei, auf dass er den Diskurs in der Antichambre unterbreche und den Konvertiten hereingeleite. Dem war es indes die ganze Zeit recht heiß, obwohl überhaupt nicht geheizt war. Und jetzt rast auch der Puls, wie er vor der Hausherrin steht. Ah, da ist ja der Künstler, der meinem Hof in düsteren Stunden untreu geworden. Der Konvertit verbeugt sich tief. Aber wie ich sehe, hat er auch seine Profession getauscht und sich höheren Dingen zugewandt. Und dabei hätt's viel auszuschmücken und hübsche Plaisancen zu malen gegeben. Dies alte Gemäuer will à la mode gerichtet sein, wenn es einmal mein Witwensitz werden soll. Seufzt die anmutige Kriegsmarksgräfin Witwe und gibt der Dienerschaft Zeichen, dass aufgetragen werde. Es ist ein fröhlicher Abend, an dem auch der Konvertit teilnehmen darf. Ob er jedoch als Angehöriger des geistlichen Standes oder als Begleiter des Marxgrafen mit an der Tafel sitzt, weiß nur der Marxgraf, der die schüchterne Zwiesprache der Augen des Konvertiten mit der hübschen Hausherrin wohl bemerkt. Oxtomane 4. Dumpf und schmerzhaft ist das Erwachen auf der harten Pritsche. Mit einem Schleier vor den Augen, wie der Frauenblick durch das Fliegengitter einer Burka, oder wenn er durch die dichten Vorhänge in der Wohnung von »Meine Freund auf Straße« Nutte guckt. Die waren auch nur verschwommen zu sichten. Doch da lag alles noch nicht an den vermaledeiten geistigen Getränken. Zuerst war es gemütlich in dem repräsentativen Zimmer mit den guten Stücken, den Mitbringseln vom Markt des vergessenen Provinzstädtchens am kargsteinig heiß glühenden gebirgigen Ende des Landes. Stück für Stück an brauchbaren Gegenständen und Zierat schmückt jenen Raum, der den Mittelpunkt der Wohnung darstellt. Um nichts in der Welt werden wir unsere Heimat aufgeben. Und wenn wir denn auch verstreut sind, werden wir uns immer an unseren Boden erinnern, auch wenn es nur ein klitzekleines Eckchen von Großmutters selbstgehäkeltem Sparstrümpfchen ist, was uns von unserem Zuhause bleibt. Es wird uns an unsere Heimat erinnern.
Zitat aus einer Rede von Dr. Oskar Mazerat, gehalten 1959 beim Kongress der Gesellschaft kleinwüchsiger Danzig-Vertriebener e.V.
Dort steht auf bunten Läufern und Teppichen die Schrankwand mit dem satellitenempfangsbereiten Fernseher für zahlreiche Programme aus Oxtomanien. Mittlerweile in digitaler Bildqualität könnte man auch das Freitagsgebet empfangen, wenn nicht eine Attacke prall gefüllt dunkler Wolken die gläubige Inbrunst bremste und wüste Beschimpfungen des Himmels über Deutschland die sakrale Stimmung beeinträchtigte. Über dem Fernseher thront der, Strom aus der Steckdose sei es gedankt, bunte und ständig sprudelnde Wasserfall in seiner plastenen Umrahmung. Bei Flachbildschirmen sollte das zierende Objekt an der schmalen Oberkante angeklebt werden. Sessel, Sofa und passender Tisch geben dem medialen Genuss eine anheimelnde Bequemlichkeit. Es ist wie bei den Alteingesessenen von gegenüber, die eine ebensolche Einrichtung ihr eigen nennen. Etwas durchgesessener vielleicht, da des Gatten Arbeitslosengeld zur Neuanschaffung nichts hergibt. Die Normierung der Inneneinrichtungen ist auch in den Wohnstuben der ehemaligen Residenzstadt am Oberrhein zu erkennen.
»Da ist doch Geiz geil«, sagt der Arbeitslose. »Warum solle mir uns eine neue Sitzgarnitur anschaffen, nur weil die Kanacke von nebendran so etwas gekauft habe?«
»Sicher nur, weil der Sohn einmal wieder zu Besuch da war und die Schein auf den Tisch geknallt hat. Sicher alles Drogegeld. Das weiß man jo, von was die sich die Ferienhäuser bei denen daheim baue und ihre ständig falsch geparkte Gebraucht-Mercedes finanziere. Ich bin doch nicht blöd«,
stellt der Nachbar abschließend fest, um kurz vor der Fußball-Live-Pay-Übertragung, die heimische Wirtschaft unterstützend, ein Fläschchen vom »Himmlisch oben« vor den Fernseher mitzunehmen. Irgendwann haben sie die Unterhaltung über die letzten Nachrichten von den Kindern und anderen täglichen Nichtigkeiten sein lassen,
schweigend eine von den letzten Zigaretten geraucht und der Alte hat seine Frau ins Schlafzimmer geschickt. Schließlich will der Mann ja geweckt sein. Und für das und den Haushalt sind die Frauen da.